wenn solche Spots nicht nur auf die Tränendrüse drücken und vor allem, wenn auch Menschen repräsentiert werden, die gerne mal auch in der Pride-Werbung untergehen, weil auch in Deutschland haben wir ein sehr weißes, Schönheitsideal geprägtes Pride-Business.
Hallo zusammen. Wir haben ja bald den Pride Month vor der Tür stehen im Juni. Und ich glaube, viele sehen schon vor ihren Augen viele Logos in Regenbogenfarben. Und um dieses Thema heute zu beleuchten, haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar ist das der liebe Fabian Grischkat, der dazu letztes Jahr auch schon viel seine Meinung kundgegeben hat. Und darum soll es heute gehen. Hallo Fabian.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Also ich bin Fabian Grischkat, ich bin Moderator und Influencer. Ich beschäftige mich überwiegend mit den Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, aber eben auch Queer Rights. Und ich glaube, wegen letzterem bin ich ja auch heute in dem Podcast hier zu Gast. Wir können auch gerne über Nachhaltigkeit und wir können auch gerne über Klimaschutz sprechen, aber ich glaube, das machen wir in einer anderen Folge. Und ich habe das letztens schon mal in einem Podcast gesagt, ich glaube, ich bin einer der wenigen Anfang 20-Jährigen, die wirklich täglich oder fast täglich die ARD und ZDF-Mediathek nutzen. Also meinen Freunden geht das auch ein bisschen auf die Nerven. Ich verbringe mittlerweile mehr Zeit in der ARD und ZDF-Mediathek als irgendwie auf Netflix, Amazon und Co. Und bekomme auch dann internationale Serien, die eben auf Netflix zum Beispiel veröffentlicht werden, die bekomme ich oft gar nicht so sehr mit, weil ich dann irgendwie noch bei der 1000. Folge vom Bergdoktor hänge. Nein, Spaß, Bergdoktor schaue ich nicht. Möchte ich nur mal eben hier festhalten. Aber ich hänge dann immer so ein bisschen hinterher und kann dann oft auch in so Runden bei Freunden gar nicht mitreden, wenn gerade eine große neue Amazon- oder Netflix- oder Sky-Serie rausgekommen ist. Genau, ich bin viel bei den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs. Und ich glaube, als 22-Jähriger mache ich da auch nur einen ganz kleinen Prozentteil aus dieser Zielgruppe. So, dann, was gibt's denn noch? Das ist letztens auch einem Freund von mir aufgefallen, dass ich ein, er sagte, untypischer Veganer sei, weil ich total auf deutsche Hausmannskost abfahre. Also so richtig deftige Gerichte, die normalerweise überhaupt nicht vegan sind, wo eigentlich gar nichts dran vegan ist. Und ich liebe das aber zu veganisieren. Auch so schwäbische Gerichte, Käsespätzle zum Beispiel, aber das halt dann eben in vegan selbst zu kochen, da bin ich großer Fan von. Und ein guter Freund meinte, ich bin der merkwürdigste Veganer, den er je getroffen hat, weil ich auf diese ganz tollen, gesunden, fancy veganen Produkte gar nicht aufspringe, sondern eigentlich nur das koche, was überhaupt nicht normalerweise vegan ist. Und dritter Fakt. Das hat vielleicht ein bisschen was mit meinem Job zu tun, aber es ist mir trotzdem wichtig, das hier zu erwähnen. Wir haben ja seit Ende 2021 haben wir einen Queerbeauftragten in Deutschland, Sven Lehmann. Der ist auch super toll und ich verstehe mich auch sehr gut mit Sven. Aber eigentlich sollte ich der Queerbeauftragte sein. Das wissen nur viele nicht. Und ich bin jetzt inoffiziell, aber auch doch offiziell der Queerbeauftragte der Herzen. Zumindest hat Sven das mal zu mir gesagt. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass auch da der Job gewechselt wird. Also wir können uns, glaube ich, alle schon mal so ein bisschen gedanklich von Sven Lehmann als Queerbeauftragten verabschieden. Das kann nicht mehr lange dauern und dann mache ich diesen Job.
Was wir auch ganz gerne fragen, was denn Werbung für dich bedeutet?
Werbung nimmt einen großen Teil meines Lebens ein. Zum einen, weil ich selbst ja auch in dieser Branche aktiv bin. Zum einen mache ich durchaus auch Werbung auf meinen Kanälen. Vermutlich im Schnitt weniger als beim klassischen Durchschnittsinfluencer, wenn es den überhaupt gibt, weil ich da schon sehr bedacht schaue, mit welcher Brand oder welcher NGO ich kooperiere. Aber natürlich mache ich auch vor der Kamera Werbung, ich mache aber auch hinter der Kamera Werbung, arbeite da im Kreativbereich, mittlerweile vor allem spezialisiert auf vertikale Videoclips, also Werbespots, die dann im Endeffekt bei Instagram, TikTok und Co. ausgespielt werden. Das heißt, ohne die Werbeindustrie würde vermutlich 80% jetzt mal geschätzt meines Einkommens wegfallen. Also das bedeutet erstmal Werbung für mich. Ja, es ist, sichert auch mein Lebensunterhalt. Und ich fand Werbung schon immer irgendwie spannend und inspirierend. Also ich fand auch ein guter Werbeclip hat immer schon einen Preis verdient. Und ich komme ja aus der Filmbranche ursprünglich. Und ich mochte es, wenn man Storytelling und filmschaffende Aspekte in einen guten Werbespot einfließen lässt. Also wo man dann merkt, okay, da haben sich wirklich heute was bei gedacht. Und ich werde auch von Werbung oft mitgenommen. Gerade auch außerhalb vom europäischen Markt gibt es einfach so gute Werbespots. Zum Beispiel die japanische Werbeindustrie, die ist unglaublich, was so emotionales Storytelling angeht in der Werbelandschaft. Und da habe ich auch schon bei Werbespots geheult. Also die ging dann zwar irgendwie nur eine Minute, aber die haben mich komplett mitgenommen. Und deswegen fand ich Werbung immer faszinierend, aber auch jetzt in den letzten Jahren immer schockierender, als mir dann aufgefallen ist, wie, also für welche bösen Zwecke eigentlich auch Werbemittel genutzt werden können und wie oft ich auch schon benutzt wurde, um eine Werbebotschaft zu transportieren, die komplett erstunken und erlogen ist. Und ich glaube, wir auch als Menschen, die in einer Agentur arbeiten, Menschen in dieser großen Werbemarketingbranche, haben eine Verpflichtung und Verantwortung, der gerade viele noch nicht wirklich nachkommen. Ich sage das immer im Fall Greenwashing oder auch Pinkwashing. Agenturen müssen eigentlich die Türsteher sein für Pinkwashing und Greenwashing und das überhaupt nicht zulassen. Wenn dann eine Company XY sagt, ja, wir wollen gerne den und den Spot machen, dann müssen eigentlich Agenturen schon, wenn sie merken, dass da irgendwas nicht stimmt, von vornherein sagen, ich glaube, das ist eine ganz falsche Kommunikation. Das ist ja, wir tischen ja hier Lügen auf. Und das würde ich mir auch in Zukunft mehr wünschen, gerade von der deutschen Werbelandschaft und Werbeindustrie, dass man nicht mehr alles für Geld hinnimmt. Also, dass auch Agenturen vielleicht mal ein bisschen stolzer auftreten und sagen, nee, wir lassen uns jetzt nicht für so einen Mist hier kaufen.
Seit wann machst du das, was du machst? Und wieso? Du hast es schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein, zwei Sätze sagen.
Ich habe im Alter von 12 Jahren, habe ich meinem Vater, also er sagt, ich hätte seine Kamera geklaut. Ich sage, ich habe sie ausgeliehen und so einen ganz alten Camcorder. Aber der Camcorder ließ sich schon digital mit meinem Computer verbinden. Und auf meinem Computer hatte ich ein Stop-Motion-Programm. Und ich habe im Alter von 12 Jahren die ersten Stop-Motion-Filme in meinem Kinderzimmer dann gedreht. Für die Menschen, die das nicht kennen, Stop-Motion bedeutet, man nimmt zum Beispiel eine Lego-Figur, macht ein Foto, bewegt die Lego-Figur einen Millimeter, macht ein Foto. Das macht man dann ganz oft und durch diese Aneinanderreihung von Fotos hat man dann eben eine Videosequenz und das Lego-Männchen bewegt sich. Bekannte Beispiele sind vielleicht auch Wallace und Gromit, Shaun das Schaf, das sind alles Stop-Motion-Produktionen. In dem Fall zwar aus Knete und Silikon, aber ist ja wurscht, womit man das macht. Und ich habe es mit Lego-Figuren gemacht und so meine ersten kleinen Filmchen in meinem Kinderzimmer produziert. Ich kann nicht behaupten, dass die wirklich gut waren, aber das waren die Anfänge. Und ich weiß noch, meine Eltern waren dann die Synchronsprecher und Sprecherinnen und irgendwann nervte mich das aber, dass nur meine Familie mein Publikum war. Also ich habe dann mich irgendwie 2 Wochen mal in den Herbstferien eingeschlossen, einen Lego-Film da gedreht und dann 2 Wochen später irgendwie meiner Oma gezeigt, meinem Opa und meinen Eltern. Aber das reicht dir dann ja irgendwann nicht. Also auch als Filmschaffender, du möchtest ja, dass Menschen deine Filme schauen. Vielleicht kein Millionenpublikum, aber 10 Menschen oder 100 wären ja doch schon ganz schön. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal gegründet und habe einfach diese kleinen Filmchen da hochgeladen, auch ohne großartigen Hintergedanken. Ich wollte einfach nur, dass man, wenn man möchte, sich diese Filme anschauen kann. Und ich wusste ja, fürs Kino wird es nicht reichen. Also ich konnte jetzt keine, oder auch einen Sender konnte ich nicht anfragen. Aber auf YouTube hattest du ja alle Möglichkeiten als kleiner Filmemacher. Und daraus hat sich dann ein YouTube-Trio entwickelt mit 2 Freunden. Wir haben Comedy-Videos gemacht, Sketche, Songparodien und haben uns dann aber nach unserem Schulabschluss dazu entschlossen, dass wir doch alle in beruflich andere Richtungen gehen möchten und dass vermutlich dieser YouTube-Kanal nicht unser Lebenswerk ist. Wir sind weiterhin die engsten Freunde, weil da lese ich immer wieder, auch bis heute, die wildesten Theorien und da kommen die wildesten Gerüchte auf. Wir hätten uns zerstritten und auch die Gründe, warum wir uns zerstritten hätten, die sind so banal. Also ich habe gerade noch vor dieser Podcast-Aufnahme mit einem von den beiden telefoniert. Also wir sind weiterhin eng befreundet, aber genau, diesen YouTube-Kanal gibt es nicht mehr. Man kann sich das aber alles noch anschauen, um vielleicht so ein bisschen zu verstehen, woher ich komme. Und basierend auf diesem Kanal, ich kann, glaube ich, schon sagen, dass ich das so ein bisschen als Sprungbrett genutzt habe, bin ich dann weiter so in die mediale Welt eingetaucht, habe auf einmal für ein Funkformat moderiert, durfte mich bei den Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen austoben. Aber die Roots sind eigentlich Lego-Filme in meinem kleinen Zimmer.
Und seit wann engagierst du dich? Du hast ja schon gesagt, Klimaaktivismus, du engagierst dich für queere Themen. Seit wann hat das so eine Richtung angenommen oder war das dann direkt schon, als du bei Funk gestartet bist, dass du diese Themen so für dich entdeckt hast?
Streng genommen müsste ich sagen, dass ich mich auch schon seit meinem circa 5., 6. Lebensjahr für Klima- und Umweltschutz engagiere, weil ich habe damals immer mit meiner Oma zusammen Geld gespart. Also meine Oma hat eigentlich für mich Geld in der Spardose gespart. Und das haben wir dann aber gespendet an Oxfam, weil meine Oma auch damals ein paar Jahre ehrenamtlich bei Oxfam gearbeitet hat. Und sie hat das dann immer noch erhöht. Wir hatten dann irgendwie 10 Euro in diesem Sparschwein. Sie hat dann da 50 Euro draus gemacht, damit es jetzt nicht nur so eine kleine Summe ist. Und dann bin ich da immer ganz stolz dann mit der Spendenquittung auch noch rumgelaufen. Also theoretisch habe ich mich da schon irgendwo für soziale Gerechtigkeitsthemen, Klima- und Umweltschutz eingesetzt, aber aktiv, dass ich auch diese Themen vor der Kamera bespiele, eigentlich erst seit 2018, also tatsächlich seit dem Aufkommen von auch Fridays for Future. Fridays for Future wurde ja Ende 2018 gegründet und ich hatte vorher schon mich viel in diese Richtung informiert und beschäftigt und auch 2015, 16, 17 war der Klimawandel schon ein großes Thema. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da nicht so eine große Mehrheit in meiner Generation hinter habe. Man fühlte sich 2015, so ging es mir zumindest, wenn man über solche Themen gesprochen hat, über den Klimawandel, über die Klimakrise gesprochen hat, fühlte man sich oft ja schon so ein bisschen wie so ein kleiner Außenseiter. Also das Thema war in unserer Generation da noch nicht so salonfähig. Und eben durch diese große Klimagerechtigkeitsbewegung in Form von Fridays for Future hatte ich auf einmal so ein gruppendynamisches Gefühl, so dass das gar nicht so abwegig ist, dass ich mir da Gedanken mache und dass man da durchaus auch mal drüber sprechen kann und auf die Straße gehen kann. Und da begann das dann, dass ich sowohl auf meinen Kanälen als aber auch in anderen Formaten immer mehr über diese Themen berichtet habe, mich ja auch dann zwangsläufig immer mehr mit diesen Themen auseinandersetzen musste und auch jetzt an einem Punkt bin, wo ich, glaube ich, auch gar nicht mehr zurückgehen könnte. Also wenn man das alles irgendwann mal so ansatzweise verstanden hat und diese großen globalen Zusammenhänge verstanden hat, muss man schon wirklich ignorant sein, sich dafür nicht mehr einzusetzen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich mich weiterhin mit diesen Themen auch öffentlich beschäftigen werde.
Letztes Jahr hast du ja ein Video auf deinen sozialen Kanälen gepostet, was auch ein bisschen viraler gegangen ist, mit so einer PowerPoint-Präsentation, die hieß die bezauberndsten Unternehmen im Pride Month. Kannst du nochmal für alle, die das Video nicht gesehen haben, erklären, um was es da genau ging, was du da gemacht hast?
Ich finde Unternehmen super cool, aber es ist doch auffällig, wie viele Unternehmen in diesem einen Monat im Jahr auf einmal die diversesten und diversity-freundlichsten Unternehmen sind, wie viele Unternehmen auf einmal ganz groß Regenbogenlogos ins Leben rufen, diese Logos teilweise auch an ihren Filialen. Ich finde das immer ganz lustig, wenn das nicht nur auf Social Media stattfindet. Es gibt auch Unternehmen, die das dann an ihren Filialen in Regenbogenfarben alles tunken. Was ja grundsätzlich erstmal ein ganz netter Gedanke ist, noch irgendwie ganz schön für uns als queere Communities zu sehen, dass sich da nicht nur wir uns engagieren, sondern dass da Unternehmen auch hinter uns stehen. Dieser Grundgedanke ist ja toll, aber es ist doch erstaunlich, wie viele Berichte dann auftauchen, dass diese Unternehmen, die da auch große Budgets für diese Pride-Kampagnen ausgeben, gar nicht mal so divers agieren, wie sie es eigentlich vorgeben. Das kann sein, dass sie in den eigenen Unternehmensstrukturen, also intern, diese Themen überhaupt nicht behandeln. Das kann aber auch dahin gehen, dass sie zum Beispiel konservative Politiker finanziell unterstützen, damit sie gegen Gesetze stimmen, die der queeren Community sonst zugute kommen würden. Also auf der einen Seite proaktiv der queeren Community massiv im Weg stehen und da die Rechte dieser Community verbauen, aber auf der anderen Seite sich halt in bunten, flippigen Pride-Spots total abfeiern. Ich glaube, das hat die queere Community zu lange einfach hingenommen. Also anfangs gab es keine Unternehmen, die Pride-Paraden zumindest in der Form gesponsert haben, wie wir das heute sehen. Und das ist definitiv eine Errungenschaft, dass wir da nicht nur auf Spenden angewiesen sind und irgendwie sonst schauen müssen, wo wir die Kohle herbekommen. Weil also in der Größe, in der mittlerweile solche Pride-Veranstaltungen stattfinden, brauchst du einfach Kohle. Das kann man gar nicht leugnen. Und deswegen war man, glaube ich, anfangs froh über jedes Unternehmen, was dann da im Juni mitgemacht hat. Aber ich glaube, wir haben es eben zu lange hingenommen, dass wir da alle haben mitmachen lassen und dass wir da auch die haben mitmachen lassen, die in allen anderen Monaten und auch eigentlich in dem Pride Month selbst uns als Community gar nicht zugutekommen. Und ich habe dann In diesem Präsentationsvideo habe ich mir mal ein paar Beispiele rausgesucht für klassisches Pink- bzw. Rainbow-Washing. Also wenn ein Unternehmen vorgibt, queerfreundlich, divers zu sein, es aber nicht wirklich ist, weil es eben, was ich gerade schon gesagt habe, gewisse konservative Projekte unterstützt oder weil es in den eigenen Reihen große Probleme hat. Und ja, ich habe mir damals gar nichts Großartiges dabei gedacht. Also das sollte eigentlich nur so ein, fast schon wie so ein kleiner Leitfaden sein. So sollte man das Unternehmen nicht machen. Das war fast schon eher auf so einer B2B-Ebene gedacht. Natürlich unterhaltsam aufgezogen. Das ist dann doch ein bisschen viraler gegangen, weil es anscheinend einen Nerv getroffen hat, weil, und das nehme ich ja auch in der jungen queeren Community wahr, gerade junge queere Menschen das eben nicht mehr so einfach hinnehmen möchten und da schon seit längerem das Gefühl hatten, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann doch nicht sein, dass alle Unternehmen so queerfreundlich sind. Das erleben wir doch eigentlich gar nicht. Und das ist dann ein bisschen durch die Decke gegangen und war aber, also will jetzt nicht sagen, ich finde es schlimm, dass das viele Aufrufe bekommen hat, aber es war gar nicht so geplant, dass, also ich glaube auf Instagram hat es 600.000 Aufrufe, auf TikTok hat es glaube ich auch eine 500.000 oder Million sogar, ist passiert, freut mich, aber habe ich gar nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Und wie war dann die direkte Resonanz darauf? Also haben dich zum Beispiel Firmen, die du angesprochen hast, in irgendeiner Weise nochmal kontaktiert, Stellung bezogen?
Die Firmen, die ich explizit genannt habe, haben mich nicht direkt kontaktiert. Das sind aber auch alles sehr große Unternehmen. Das soll keine Entschuldigung sein, aber das war jetzt halt eben nicht der kleine Tante-Emma-Laden um die Ecke, wo man dann vielleicht doch schon mal schneller irgendwie einen Brief bekommt. Also ich habe UPS kritisiert, ich habe Pfizer kritisiert, ich habe die Brauerei, die hinter dem Tüskibier steht, kritisiert. Disney tauchte in dem Video auf. Bei Disney habe ich im Nachhinein dann erfahren, dass die das Video definitiv gesehen haben. Die haben sich nie bei mir gemeldet. Es gab kein Gespräch zwischen Disney und mir. Allerdings wurde ich vor kurzem ausgeladen. Es gab eine Veranstaltung, eine Filmpremiere, eine große, und ich wollte gerne zu der Premiere und man hat mir dann nahegelegt, da nicht hinzugehen. Disney war da so nicht wohl ganz mit einverstanden, dass ich diese Premiere besuche und ich habe dann mit ein paar anderen Leuten gesprochen, wo ich wusste, die haben auch schon mal Disney kritisiert, wo ich das Gefühl hatte, da könnte was Ähnliches mal vorgefallen sein. Und die haben das dann auch so ein wenig bestätigt. Also es scheint irgendwelche Listen, glaube ich, in diesem Konzern zu geben mit Kritikern, die man dann nicht mehr so gerne auf Veranstaltungen einlädt. Und ich finde das furchtbar schade, weil ich mag Disney. Also ich bin auch großer Fan von vielen Disney-Filmen. Ich glaube, man hätte das irgendwie ein bisschen schöner, konstruktiver lösen können. Es ging ja auch, also damals bei meiner Kritik ging es um ein Gesetz, das Don't Say Gay-Gesetz in Florida. Disney hatte konservative Politiker gesponsert, die eben auch für dieses Don't Say Gay-Gesetz gestimmt haben und dann sind Disney-Mitarbeitende sind dann auf die Straße gegangen, haben sich da auf das Disneyland gestellt und quasi gegen auch ihren eigenen Konzern, aber auch gegen die Republikaner demonstriert. Und das total Wirre an der ganzen Sache ist, dass mittlerweile durch dieses Don't Say Gay-Gesetz Disney auch ein Riesenproblem hat. Ursprünglich haben sie das mal gefördert und jetzt stellen sie sich aber auch gegen das Gesetz und man durchschaut es alles auch nicht mehr, aber es gab eben damals diese Proteste und darauf bin ich eingegangen. Das war im Disneyland Orlando, da fand dann einmal im Jahr, ich glaube es hieß auch irgendwas mit Gay Days, so eine Pride-Veranstaltung gab es da immer, die fand da einmal im Jahr statt und es gab Mickey Mouse Merchandise in Regenbogenfarben und parallel hat halt Disney eben diese, ich glaube es waren 63 konservative Politiker finanziert, die maßgeblich für dieses Don't Say Gay-Gesetz gestimmt haben. Und das habe ich nur mal kurz mit aufgegriffen. Und das reichte scheinbar, mich da zu canceln.
Jetzt haben wir gehört, es gab gar keine Resonanz. Schade, kann man vielleicht erstmal so sagen. Aber falls da jetzt was kam, wie würdest du dir denn die Rückmeldung von solchen Marken wünschen? Wie würdest du dir den Umgang mit dieser Kritik eigentlich wünschen?
Ich würde mir den Umgang konstruktiv wünschen, aber auch von beiden Seiten, weil auch von meiner Seite ist es nicht gewollt, dass ich immer einfach nur auf Unternehmen draufhaue. Also wenn ich Unternehmen kritisiere, gerade im Pride Month kritisiere, dann möchte ich ja ein Unternehmen nicht zwangsläufig, wie man so schön sagt, canceln. Das kann ich ja auch überhaupt nicht. Auch ein Unternehmen wie Disney, aber auch Pfizer, UPS, das sind solche Riesendampfer. Das ist denen erstmal auch eigentlich vollkommen egal, was Fabian Grischkat da gerade in einem kleinen TikTok erzählt. Aber ich glaube, dass eben solch eine Kritik einen Anlass schaffen kann, sich ja mal wirklich ernst mit dem Thema auseinanderzusetzen, was bedeutet eigentlich Diversität leben? Hat es nicht auch einen Vorteil für uns als Unternehmen, wenn wir nicht wieder jedes Jahr kritisiert werden, sondern wenn wir auch mal als Paradebeispiel vorangehen können, dass wir nämlich wirklich Diversität im Unternehmen fördern? Und ich würde mir wünschen, bei jedem Unternehmen, und ich kritisiere ja wirklich noch freundlich, also ich schreie dir ja nicht an, ich beleidige dir ja nicht, ich will dir ja auch nicht canceln, ich weise ja nur darauf hin, dass das vielleicht nicht das Beste ist, wenn man zum Beispiel konservative Politiker finanziell unterstützt und dann so einen Pride Day organisiert. Und ich würde mir zumindest mal irgendwie einen kurzen schriftlichen Austausch oder ein kurzes Telefonat wünschen. Es gibt nämlich Unternehmen, die genau das tun, also die auch schon massiv in der Kritik standen, Fehler eingestanden haben, sich queere Berater und Beraterinnen mit ins Boot geholt haben und heute sogar Preise, Diversitätspreise gewinnen, weil sie einfach auch in der Unternehmensstruktur Diversität leben. Also es muss ja nicht immer nur schlimm und böse enden. Und das würde ich mir eben wünschen, also auch von allen Unternehmen, die ich zukünftig kritisiere. Ich liebe ja Unternehmen, wie wir gerade eben schon festgestellt haben. Und ich bin immer gerne bereit, da auch in den Austausch zu gehen. Also ich glaube, ich kann auch, von vielen Unternehmen kann ich noch Sachen lernen. Ich glaube aber eben auch, was diesen Diversitätsbereich angeht, können einige Unternehmen auch von Leuten wie mir noch was lernen. Und da freue ich mich immer, wenn man sich zumindest mal auf einen Kaffee trifft und solche Punkte offen anspricht.
Wenn man dich jetzt so hört, also du bist ja schon sehr kompromissbereit und sprichst viel von Kompromissen und auch Verständnis für Marken. Trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, die übrig bleibt, wenn man sich das anguckt, was du auch in diesem einen besagten Video eben gesagt hast. Sollten Marken sich überhaupt zum Pride Month positionieren? Erstmal vielleicht die Frage und dann anschließend natürlich, was ist denn der richtige Weg in deinen Augen?
Ja, natürlich. Und das habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, es war eine große Errungenschaft der queeren Community, dass überhaupt so viele Unternehmen sich diesen Protesten angeschlossen haben. Das kann man kritisch betrachten, weil natürlich ein politischer Protest immer noch ein politischer Protest ist und nicht zu 100% von Unternehmen gekapert werden sollte und kann. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, damit wir solche großen Pride-Veranstaltungen, vor allem also in Deutschland ist es der Berlin Pride, Cologne Pride, die könnten ohne Sponsoren in dieser Größe nicht stattfinden. Und wenn es diese Sponsoren nicht gäbe, müsste man wirklich radikal sagen, okay, dann können wir es nur auf 100.000 Menschen begrenzen und eben nicht auf über 1 Million. Deswegen brauchen wir Unternehmen oder irgendwelche Geldgeber. Es müssen ja nicht zwangsläufig Unternehmen sein, aber am Ende sind es dann doch ja meistens Unternehmen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass jedes Unternehmen, was den Pride Month fördert, also sei es, dass sie ein Statement setzen, dadurch, dass sie gewisse Share-Picks teilen, dass sie ihre Logos in Regenbogenfarben tunken, aber auch, dass sie eine Pride-Veranstaltung sponsern, wie auch immer. Wenn sie das tun, müssen sie meiner Meinung nach 2 Punkte vorher erfüllen. Das eine ist so der Status quo im eigenen Unternehmen, also wie sensibilisiert ist das eigene Unternehmen für Diversität? Werden queere Menschen ausreichend repräsentiert im eigenen Unternehmen? Herrscht ein gutes Arbeitsklima? Geht das Unternehmen aktiv gegen sexuelle Diskriminierung von MitarbeiterInnen vor? Also so ein erster Check. Und dann als zweiten Schritt, wenn man diese Fragen für sich beantwortet hat, dass man am besten einen Gleichstellungsbeauftragten oder eine Gleichstellungsbeauftragte ernennt, die auch sicherstellt, dass all diese Fragen, die ich jetzt hier mal in Punkt 1 so grob skizziert habe, auch immer wieder gecheckt werden und die Kriterien eingehalten werden. Und dass dann ein Unternehmen in Schritt 3 sagen kann, okay, Außendarstellung, dann sponsern wir jetzt auch nochmal einen CSD und dann tunken wir auch das Logo in Regenbogenfarben. Aber mir ist halt immer wichtig zu betonen, diese ersten beiden Punkte, die müssen erfüllt sein, bevor der dritte Punkt kommt, weil sonst ist der dritte Punkt einfach nicht glaubhaft. So, und wenn das geschehen ist, dann kannst du auch sponsern, was du willst und die Regenbogenflagge schwenken.
Jetzt sind wir ja irgendwie einen Monat vor dem Pride Month, wahrscheinlich ein bisschen zu spät dran für, also vor allem aus Agenturperspektive natürlich. Wir verändern jetzt nochmal die komplette Struktur des Unternehmens und greifen da irgendwie ein. Das heißt für dich aber, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind eine Agentur, es kommt eine Anfrage rein, 2 Wochen vor Pride Month. Oh, ja, wir haben gemerkt, so lasst doch mal, denkt euch doch mal kurz was aus. Sollten Agenturen dann sagen, sorry, wir müssen erstmal checken, wie das bei euch intern aussieht und wenn es die und die Begebenheiten nicht gibt, dann können wir euch leider dann nicht behilflich sein?
Ja, es gibt auch tatsächlich einen Pride-Index, den gebe nicht ich raus, den gibt die Ulala Group aus. Bei dem Pride-Index muss man einen Fragenkatalog beantworten und so ein bisschen Auskunft über den Stand der Diversität im eigenen Unternehmen geben und wird dann dementsprechend gerankt und aber auch kontrolliert. Also ich kann da jetzt nicht einfach ankommen und sagen, ja, wir sind super toll. Die schauen sich das auch nochmal im Detail an. Das machen schon viele Unternehmen, also auch große Konzerne machen damit, und das ist natürlich für queere Menschen, aber auch für Agenturen, die in diesem Bereich tätig sind, eine große Hilfestellung, wenn sie da nochmal sehen können, okay, die Brand, die mich hier gerade anfragt, eine große Pride-Kampagne umzusetzen, die wird auch gut gerankt in dem Pride-Index, weil sie eben in den eigenen Unternehmensstrukturen für Diversität sorgt. Also das empfehle ich Companies, weil immer wieder auch Unternehmen auf mich zukommen und sagen, ja, wir machen doch schon so viel, aber keiner kriegt das mit. Ja, dann spielt es auch mehr nach, also dann müsst ihr auch mal bei so einem Pride-Index euch anmelden. Also es bringt ja nichts, dann immer nur ein bisschen rumzuheulen, dass keiner sieht, wie toll divers man ist. Es ist übrigens auch nicht was, wofür man unbedingt immer Applaus verdient hat, ne? Also es ist meiner Meinung nach selbstverständlich, dass das Unternehmen sich divers aufstellen 2023. Aber wenn man das auch öffentlich beweisen möchte, dann kann man das tun. Eben zum Beispiel über diesen Pride-Index. Und wenn Unternehmen da nicht drin auftauchen, weil gerade kleinere Unternehmen sind da nicht drin, die kennen auch diesen Index nicht, kann ich ihnen auch gar keinen Vorwurf machen, dass ich die da jetzt nicht drin finde, dann stelle ich zumindest immer direkt zu Beginn oder also vor Beginn einer Kooperation quasi die wichtigen Fragen, um mal so ein bisschen abzutasten, mit wem ich da gerade überhaupt kooperiere. Und ich habe leider das Gefühl, dass das viele Agenturen nicht tun oder zumindest noch nicht tun oder sogar so weit gehen, dass sie eigentlich wissen, dass das Unternehmen Diversität überhaupt nicht lebt und trotzdem eine Kampagne umsetzen. Und das finde ich halt immer so schade und unnötig. Also musst du ja nicht machen.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du da selber auch immer noch mal nachhakst, auch schon Erfahrungen damit gemacht hast. Was sind denn für dich gute Beispiele dafür, wie Unternehmen das Thema Pride authentisch aufgreifen in der Zusammenarbeit, aber auch in der Kommunikation nach außen?
Also auch hier möchte ich betonen, ich bekomme kein Geld von dieser Marke, die ich jetzt nennen werde, aber ich finde es ja immer ganz gut, gerade auch in eurem Podcast ein konkretes Beispiel zu nennen, weil dann Menschen auch da nochmal explizit nachschauen können, als wenn ich jetzt hier nur grob im Allgemeinen ein Beispiel gebe. Ich bin sehr überzeugt von NYX Cosmetics. NYX hat von Anfang an queere Projekte das ganze Jahr über unterstützt. Und das nicht nur in einer Außendarstellung, sondern die sind zum Beispiel auch an Schulen gegangen. Die haben Lehrprogramme gefördert, mit ins Leben gerufen, dass queere Projektarbeit an Schulen vorangetrieben wurde. Die machen sich jedes Jahr einen genauen Zeitplan. Die haben dann auch immer so einen Zeitstrahl, wo sie genau schauen, wo gibt es zum Beispiel Bisexual Awareness Day oder den Trans Awareness Day. Wie können wir in dem Zeitraum da auch nochmal explizit für die Community ein Projekt ins Leben rufen. Also die wissen schon genau Bescheid, wie sie auch über das gesamte Jahr verteilt die queere Community unterstützen und sind dabei aber auch oft ein wenig zurückhaltend, also angenehm zurückhaltend. Sie hatten jetzt letztes Jahr in Berlin auch beim CSD einen Wagen gesponsert, zusammen mit dem CSD Deutschland e.V., weil ein Wagen auf dem CSD kostet ja auch Geld. Und viele Vereine haben nicht mal eben die finanziellen Möglichkeiten, dass sie da einen riesen Wagen anmelden können. Und NYX hat dann quasi die Kosten übernommen. Und man hatte an 3-4 Stellen vom Wagen mal das Logo gesehen. Aber es war jetzt nicht übertrieben gebrandet und NYX hat auch der queeren Community vollkommen Freiraum auf dem Wagen gelassen. Die haben queere DJs spielen lassen. Es gab jetzt keine großartigen Vorgaben. Also wie gesagt, auch die Brand hat sich da wirklich zurückgehalten. Das einzig Coole war, man durfte so ein paar Goodies von NYX verschenken. Und da haben sich auch wirklich Leute drüber gefreut, weil also das sind ja schon hochwertige und teilweise krasse Produkte. Naja, also um es abzukürzen, wenn hier gerade eine Brand zuhört oder jemand, der irgendwie im Unternehmen dafür verantwortlich ist, schaut euch gerne mal an, wie NYX queere Themen kommuniziert und angeht, weil die meiner Meinung nach einen perfekten Mix aus, sie finanzieren im Hintergrund und agieren im Hintergrund, aber sie tragen es auch auf eine gesunde, nicht übertriebene Art und Weise nach außen.
voll spannend, weil ich finde, es zeigt auch nochmal, dass es wirklich darum geht, dass man das Gefühl hat, es ist ehrlich und ernst gemeint und es ist eben nicht nur für diesen einen Monat, für diese Öffentlichkeit gedacht, sondern eben erstmal auch, weil man wirklich im Unternehmen davon überzeugt ist. Und natürlich will nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass da natürlich trotzdem auch die Motivation dahinter steht, irgendwie die Queer Community für sich als Marke zu gewinnen, aber auch, was ja auch in Ordnung ist, denn sie machen es auf eine sehr ehrliche und irgendwie wirklich supportive Art und Weise und eben nicht nur für die reine Öffentlichkeit. Deswegen finde ich das ein super Beispiel.
Ja, und eben auch sehr authentisch einfach, ne? Also wie du jetzt auch eben gesagt hast, ne, sie haben dann den Leuten, die dann auf dem Wagen sind, beispielsweise auch den Freiraum gegeben, da mitzugestalten und dann halt ihre Produkte rauszugeben. Aber das ist ja fair enough, weil man darf ja auch jetzt beim CSD nicht vergessen, dass das ursprünglich ja auch eine Demo ist eigentlich und jetzt nicht nur eine fette Party, wo ich jetzt mal mit meinem fetten Logo irgendwie auftrumpfen kann mit geiler Mucke.
Ich war auch auf dem Nixwagen unter anderem. Ich bin letztes Jahr beim CSD immer von Wagen zu Wagen gesprungen. Ich habe jetzt schon mitbekommen, das soll dieses Jahr nicht mehr so möglich sein. Für mich ein bisschen schwierig, weil ich habe das sehr genossen, immer bei mehreren Wagen mit Teil davon sein zu dürfen. Aber beim Nixwagen gab es auch immer wieder, also da wurde dann die Musik runtergedreht und dann gab es kleine Wortbeiträge, in denen nochmal darauf aufmerksam gemacht wurde, warum wir auch gerade uns auf einem politischen Event befinden. Auch wenn alle eine super Stimmung haben, und es ist ja auch schön, dass alle gute Laune haben und dass da so eine tolle Stimmung herrscht, aber dass es trotzdem auch noch ein Protest ist. Ich will nicht sagen, dass das Nix nicht einfach nur also hingenommen, akzeptiert hat, sondern auch gewollt. Also das war denen auch nochmal wichtig, dass es nicht nur zu 100% Party war.
Jetzt haben wir schon viel auch über eben so in Unternehmen reingehen und was dahinter stecken muss etc. geredet, aber vielleicht können wir nochmal ein bisschen drauf gucken, was für Geschichten da denn erzählt werden und wie denn Werbung zum Pride Month oder auch nicht zum Pride Month, sondern auch über das ganze Jahr über und mit der queeren Community denn aussehen sollte, könnte. Hast du da irgendwie Gedanken dazu?
Ich finde es immer schön, wenn diese Werbespots wirklich auf die Lebensrealität von queeren Menschen eingehen. In dem Fall zum Beispiel ein schwieriges Coming Out. Also gerade das gesamte große Thema Coming Out ist eben ein auch sehr emotional aufgeladenes Thema, weil in meinem Fall hatte ich ein sehr angenehmes Coming Out und keine großen Probleme, die dadurch entstanden sind. Das ist leider auch in Deutschland nicht der Normalzustand. Und wir sehen es ja auch sogar am Arbeitsplatz, sind weiterhin viele Menschen überhaupt nicht geoutet. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn diese Problematiken gesehen werden, aufgegriffen werden, auch nicht irgendwie zu einfach aufgegriffen werden, sondern auch in ihrer Komplexität ganz gut dargestellt werden und da auch nochmal der Queer Community so ein bisschen Mut schenken. Ich habe auch gestern, muss ich leider gestehen, ich schaue sonntags Tatort und oder Polizeiruf. Da wurde auch das Thema Transsein aufgegriffen, auch schön aufgegriffen und facettenreich aufgegriffen und nicht einfach nur so plump, ja, wir haben da eine Frau und die will jetzt ein Typ sein und fertig, sondern auch wirklich auf die, also was macht das mit einem Menschen, welche Gedanken hat man, vor welchen Herausforderungen steht man im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld, mit sich selbst, das innere Coming-out, also das eigene Coming-out ist ja auch schon mal die erste Hürde. Und ich finde es schön, wenn Unternehmen sich wirklich damit beschäftigen und ja dieser Komplexität eine Bühne geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, wenn solche Spots ein wenig empowernd sind, also wenn sie jetzt quasi nicht nur auf die Tränendrüse drücken und vor allem, wenn auch Menschen repräsentiert werden, die gerne mal auch in der Pride-Werbung untergehen, weil auch in Deutschland haben wir ein sehr, ja, weißes, Schönheitsideal geprägtes Pride-Business. Also die Menschen, die wir auf den Plakaten dann sehen im Pride Month, das ist dann halt ein Riccardo Simonetti oder ein Fabian Grischkat so oder eine Alexa. Nee, und ich will ja gar nichts gegen diese Menschen und auch gegen mich sagen, aber die Pride-Community, die queere Community, die ist einfach viel mehr, ja, als halt so ein paar, sagen wir, wie es ist, weiße Wir haben in Deutschland auch eine große Black-Queer-Community, die man aber kaum mal in der Werbung sieht, die man mal kaum auf einem Plakat sieht und wo selbst ich dann vor 2 Jahren erstaunt war, als ich mal auf einer Black-Queer-Party so ein bisschen reinschnuppern durfte, wo ich dachte, krass, ja klar, also vollkommen irrsinnig zu glauben, dass ja auch in anderen Kulturen das kein Thema sei. Also als würden nur wir irgendwie in der westlichen Kultur uns mit Diversität auseinandersetzen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch da Unternehmen nochmal ein bisschen bisschen mehr drauf schauen. Ist toll, wenn sie eine coole, prideige Kampagne haben. Ist nochmal toller, wenn in dieser Kampagne wirklich alle Menschen abgebildet werden, die dieses Thema betrifft. Oder man zumindest versucht, in diese Richtung zu gehen. Und wenn man dann sieht, okay, wir haben jetzt hier einen Cast aus 10 weißen queeren Menschen, ist das wirklich der queere Schnitt, den wir hier in Deutschland haben? Oder gibt es da nicht außerhalb noch viel mehr? Das würde ich mir mal wünschen.
Voll. Also vor allem, ich kann mir vorstellen, auch also so Mehrfachdiskriminierung, was du gerade meintest, ist ja irgendwie total wichtig, das im Auge zu haben. Aber dass die queere Community auch aus mehr besteht als schwulen Männern, die mal irgendwie auch ein Kind haben oder so. Also ich habe das Gefühl, so, dass man da auch so ein bisschen da auch die Vielfalt sozusagen innerhalb dieser Community auch abbildet und nicht immer nur diese einen Geschichten erzählt. Weil ich das Gefühl habe, gerade wenn wir auch über das Thema Repräsentation sprechen, da sind wir ja mittlerweile schon so weit, dass auch mal in einem, keine Ahnung, Spot von einem Lebensmitteleinzelhändler irgendwie eben ein schwules Paar gezeigt wird oder ein lesbisches Paar mit einem Kind etc. etc. Genau, dass eben da die queere Community eben viel größer ist und dass es noch andere Geschichten gibt, die man auch erzählen kann.
Ergänzend nur kurz ein Satz dazu. Auch das Thema Diversity nicht mit, oh, wir haben jetzt repräsentativ jemand aus der Queer-Community, das ist halt damit nicht abgegolten, sondern da steckt so viel mehr noch drin.
Hast du denn auch eine Werbung, wo du sagen würdest, jetzt abseits vom Pride Month und abseits von dem Engagement des Unternehmens im Hintergrund sozusagen, wo du einfach nur sagst, da wurden queere Geschichten besonders schön erzählt in einer Werbung. Hast du dafür auch irgendwie ein Beispiel im Kopf?
Ja, mir fällt wieder ein Nick-Spot ein, aber es ist auch ein bisschen blöd, weil da habe ich auch selbst mitgemacht. Ich will nicht sagen, dass deswegen ist dieser Spot so toll, weil ich habe da mitgemacht. Nein, aber die hatten eine große Kampagne 2021, Proud Allies for All hieß die. Und da wurde so ein bisschen intensiver auf Allyship eingegangen. Die haben sie auch aus dem amerikanischen Markt übernommen. Also Nix kommt hier ursprünglich aus Los Angeles. Und da hatten sie im Rahmen dieser Proud Allies for All Kampagne Spenden gesammelt für das Los Angeles LGBT Center, genau, das war das. Und in Deutschland wurden auch Spenden gesammelt für deutsche queere Vereine. Und Nix hat letztes Jahr, 2022, die Kampagne nochmal so ein bisschen erweitert und haben so eine riesen Queer-Ally-Flagge ins Leben gerufen, anfertigen lassen. Und auf dieser Flagge haben dann ganz viele queere Persönlichkeiten unterschrieben. Da haben aber auch, also die wurde auf dem CSD mitgetragen. Also alle Menschen, die irgendwas zu dem Thema sagen wollten, konnten auch mit auf dieser Flagge unterschreiben. Und die Flagge wurde dann nachher, ich glaube, dem Familienministerium übergeben und ist nun dort. Ich weiß nicht, ob sie da noch aktuell ist. Ich glaube, sie wurde sogar kurzzeitig mal gehisst. Ich glaube, gerade liegt sie da irgendwo oder hängt da irgendwo in den Räumen. Ist ja auch schon mal ein Schritt. Und das fand ich irgendwie ganz schön, auch nochmal darauf einzugehen, dass wenn man ja auch eben nicht direkt Teil der queeren Community ist, man sich trotzdem stark für diese Community machen kann und wie man eben auch zum Beispiel als heterosexuelle Cis-Person die Community unterstützen kann, weil es super anstrengend ist, wenn immer nur die betroffenen Personen selbst sprechen müssen. Und gerade ich habe das auch in meiner Vergangenheit sehr genossen, dass da immer wieder Freunde und Freundinnen hinter mir standen, die nicht Teil der queeren Community waren, aber die mich jederzeit verteidigt hätten und mir an jedem Tag das Gefühl gegeben haben, dass ich ja auch normal bin, weil das sind ja auch die ersten Gedanken, mit denen man struggelt. Ist das überhaupt normal, was ich hier gerade fühle? Bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen komisch? Muss ich mich therapieren lassen? Und das fand ich ganz schön, dass auch das von Nix nochmal aufgegriffen wurde. Und ich reiche aber noch einen anderen Spot nach. Aber der Proud Allies for All Spot, den fand ich ganz schön. Ja, und Brands können ja auch Allies sein, ne? Das müssen ja nicht immer nur Menschen sein. Gerade eben auch, was so Pride-Veranstaltungen angeht, brauchen wir Unterstützung. Und ich fände es schön, wenn dieser Allyship-Gedanke vielleicht auch ein bisschen mehr übernommen wird von Agenturen und von Unternehmen. Also sich gar nicht selbst immer so großartig da aufstellen, sondern vielleicht so als der stille Supporter auch mehr im Hintergrund agieren, weil gerade das ist unglaublich wichtig.
Was kann denn Werbung jetzt eigentlich für die queere Community tun? Und ich finde, Ally sein ist ja eigentlich schon die perfekte Antwort, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas anderes dazu ein.
Lebensrealitäten wirklich so präsentieren, wie sie existieren, über den eigenen, oft auch weißen Tellerrand hinausblicken, ist die queere Community wirklich vielleicht noch mehr als Fabian Grischkat und Riccardo Simonetti. In den eigenen Reihen erstmal schauen, bevor man das alles nach außen trägt. Plus oft ist weniger auch mehr. Also um dann auch nochmal zu dem zu kommen, was ich gerade ja gesagt habe. Auch wenn man im Hintergrund Projekte das ganze Jahr über fördert, die man jetzt nicht so großartig nach außen spielt, ist das für uns als Community wichtiger als ein Logo in Regenbogenfarben. Und es wird nötig sein, da immer mal wieder eine Extrameile zu gehen. Also Diversität kontinuierlich im Unternehmen zu leben, ist halt nicht naturgegeben. Und da muss man immer mal wieder sich ein bisschen mehr anstrengen. Aber dieses bisschen mehr, das lohnt sich halt eben auch am Ende. Und das bisschen mehr erwarte ich jetzt auch mittlerweile. Das ist kein Wunsch mehr, das erwarte ich von Unternehmen 2023.
Genau, ist ja auch ein Thema, was nicht einfach dann mal abgeschlossen ist.
Nee, kontinuierliche, gelebte Diversität brauchen wir in Unternehmen und nicht einen Monat, in dem man mal eben eine Flagge schwenkt.
Ich würde sagen, gutes Schlusswort, nicht einen Monat, wo man mal eben eine Flagge schwenkt. Genau deswegen haben wir diesen Podcast gemacht und ich glaube, da konnte man sehr viel konstruktive Tipps auch mitnehmen, wie es denn richtig geht. Vielen Dank, Fabian, für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euren Input, Feedback, Fragen, was auch immer. Da könnt ihr uns gerne auf LinkedIn kontaktieren, entweder Ming oder mich oder natürlich den GWA. Packen alle Kontaktdaten nochmal in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die erscheint, wie gehabt, jeden ersten Montag im Monat. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr die Folge liked und mit all euren Bekannten und Freundinnen teilt, bei denen ihr denkt, für die könnte das auch interessant sein. Oder natürlich auch direkt mit eurer ganzen Agentur. Wenn ihr big goen wollt, dann das.
Genau, und vielen Dank auch an Audioflow für die Unterstützung bei der Produktion unseres Podcasts. Danke an Accenture Song und Scholz & Friends fürs Rückenfreihalten im Hintergrund Agenturseite und natürlich danke an den GWA für den Support.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.